Und was natürlich Visualisierungen auch machen, sie machen gewisse, ich sag mal, unsichtbare Dinge überhaupt erst sichtbar. Also zum Beispiel Dinge, die man mal simuliert, wo man Szenarien durchspielt, die wir heutzutage uns noch nicht ansehen können, die können wir visualisieren und damit besser erfassbar machen, als wenn wir einen Text darüber schreiben.
Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden WISCOM-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Fenja de Silva Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. Heute bin ich per Zoom mit Professor Jochen Schiewe vom Labor für Geoinformatik und Geovisualisierung der HafenCity-Universität Hamburg verabredet. Im G2-Lab beschäftigt er sich mit der Frage, wie sich raumbezogene wissenschaftliche Daten analysieren und gut zugänglich darstellen lassen. Also zum Beispiel in Form von klassischen Landkarten, interaktiven Anwendungen oder 3D-Welten. Weil diese visuelle Kommunikation von Wissenschaft auch von JournalistInnen gern genutzt wird, hat er schon mehrfach Projekte mit verschiedenen Medien zusammen erarbeitet. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit haben. Sie haben in Ihrem Bereich, also in der wissenschaftlichen Kartografie, ja per se mit Visualisierung zu tun und da dann auch schon mehrfach mit verschiedenen Medien zusammengearbeitet. Also für diese Sea-Level-Map mit dem NDR oder das Projekt zur Elbvertiefung mit der Zeitung Die Welt. Wie kam es zu diesen Projekten?
Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Teilweise waren das Zufallsbekanntschaften, aber in einigen Fällen sind tatsächlich die Medienleute an uns herangetreten. Also nehmen wir das Beispiel, was Sie eben angedeutet hatten, Die Welt. Die wollten ein Multimedia-Special machen im Kontext der Elbvertiefung und sind selbst auf die Idee gekommen, wie sieht denn die Elbe aus, wenn wir mal das Wasser rauslassen? Und dazu brauchten sie Experten, die einerseits die Daten hatten und andererseits dann das auch visualisieren konnten und haben dann irgendwie uns gefunden. Und so entsteht dann eine Partnerschaft und sowas pflanzt sich dann so ein bisschen lawinenartig dann immer fort.
Und wie lange dauert so ein Projekt in der Regel oder ist das ganz unterschiedlich?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber ich sag mal, in der Regel sind wir irgendwo zwischen 4 Wochen, 4 Monaten. Wir hatten schon mal etwas im Kontext mit einer Masterarbeit, dann sind es dann eher 6 bis 8 Monate.
Und was sind aus Ihrer Sicht so die Herausforderungen, wenn man mit JournalistInnen zusammenarbeitet an so einem Projekt?
Ich würde es weniger als Herausforderung, sondern eher als Chancen sehen. Das ist das, was ich immer betone. Natürlich stellt man fest, bei den Medien werden viele Karten produziert. Allerdings gibt es keine Kartografinnen und Kartografen bei den Medien. Was nicht heißen soll, dass per se dadurch schlechte Karten erzeugt werden, aber es gibt natürlich schon aus Lehrbuchsicht das ein oder andere Problem. Und das macht es dann spannend. Also einerseits können natürlich und wollen auch die Journalistinnen und Journalisten von uns lernen, aber andererseits lernen wir auch sehr stark von denen. Die haben nämlich ein sehr ausgesprägtes Gespür dafür, Dinge auf das Wesentliche zu konzentrieren, wirklich alles Unwichtige vorzulassen und eine klare, sehr klare Message rüberzubringen. Und zugegebenermaßen, das fehlt uns eher ingenieurmäßig ausgelegten Leuten manchmal dann doch schon.
Ja, die Verwendung von Karten im Journalismus ist im Bereich Datenjournalismus ja auch, glaube ich, in den letzten Jahren deutlich mehr geworden. Und das heißt, Sie profitieren aus Ihrer Sicht dann davon, dass Sie so ein bisschen diesen journalistischen Blick auf Karten dadurch kennengelernt haben?
Auf alle Fälle. Denn ja, Sie haben recht, Karten werden immer mehr produziert, weil auch die Journalisten natürlich feststellen, dass man so sehr komplexe Informationen, sehr große Datenbestände auf relativ wenig Raum darstellen kann. Und das dann hoffentlich auch noch einigermaßen anschaulich und noch besser auch motivierend. Und ja, wie gesagt, es ist ein gegenseitiges Profitieren, ganz eindeutig.
Und können Sie konkret sagen, also wie Sie davon profitiert haben, jetzt abgesehen von diesem Blick auf die Karten?
Ja, also wie gesagt, das ist wirklich das Entscheidende, dass wir die Reduktion auf das Wesentliche, auf die eine Message, was machen wir und vor allem, was machen wir nicht und was stellen wir nicht in Karten dar, das ist das Entscheidende. Aber es kommen manchmal auch wieder ganz neue Fragestellungen auf, die wir in der Vergangenheit auch in der Wissenschaft teilweise vernachlässigt haben. Also da geht es darum, dass zwei unterschiedliche Datensätze übereinander gelegt werden sollen und man feststellt, um Himmels Willen, die einen sind auf Postleitzahlebene und die anderen auf Landkreisebene und die passen ja irgendwie nicht zueinander. Und jetzt wollen wir irgendwelche Aussagen aus diesen beiden Datensätzen herausfinden. Aber was machen wir denn nun? Und ja, da gibt es so Standardmethoden, die man so anwendet. Aber in einem Fall war es tatsächlich so, dass wir tatsächlich ein Projekt daraus gemacht haben, ein Wissenschaftsprojekt daraus gemacht haben, um erweiterte Analysen durchzuführen, um da zu besseren Ergebnissen tatsächlich zu kommen.
Erzählen Sie ruhig gerne, was das für ein konkretes Projekt ist. Ich glaube, dann können sich die ZuhörerInnen das besser vorstellen.
Ja, das war ein Projekt damals mit der Berliner Morgenpost zusammen, die, wie gesagt, unterschiedliche Datensätze hatten. Also zum Beispiel, hat das Wählerverhalten etwas zu tun mit dem Einkommen? Hat das Wählerverhalten etwas zu tun mit Kriminalität in gewissen Regionen? Und Daten gibt es zu den genannten Themen immer genügend. Das ist heutzutage nicht mehr das Problem. Im Gegenteil, wir haben zu viele Daten. Aber diese Daten miteinander passbar zu machen. Wie gesagt, das eine ist auf Postleitzahlebene oder das andere auf Wahlkreisebene. Und wenn man ganz einfach diese beiden Datensätze übereinander legt, auch visuell, ja, dann stimmen die Grenzen nicht überein und man weiß nicht so richtig, wie soll man dann Aussagen daraus treffen. Das heißt, man muss dann irgendwie Daten aggregieren. Das reicht auch nicht immer. Man muss dann Daten aus größeren Räumen disaggregieren, also kleine Räume daraus machen, was nicht so ganz einfach ist.
Das klingt nach ganz schön viel Arbeit auf jeden Fall auch für so ein konkretes Projekt. Machen Sie das dann einfach zusätzlich oder ist das dann in dem Moment Teil der Forschung auch?
Das ist in dem Moment Teil der Forschung. Also es gibt wirklich kleinere Dinge, die machen wir so nebenher, darf ich offiziell vielleicht nicht sagen, aber die machen wir nebenher. Und solche größeren Dinge, wie das eben beschriebene mit der Berliner Morgenpost, das ist dann wirklich ein eigenes wissenschaftliches Projekt über ein oder mehrere Jahre.
Ja, spannend. Haben Sie von den JournalistInnen mal so Feedback bekommen? Wie sieht es von deren Seite aus? Wie empfinden die Zusammenarbeit?
Das ist eigentlich ähnlich, dass die das auch als eine Chance sehen. Teilweise sind sie begeistert über Dinge, die man so machen kann, wo wir eigentlich den Kopf schütteln und sagen, das machen wir doch tagtäglich. Aber ich glaube, das ist das Übliche allgemein, wenn Wissenschaft auf zum Beispiel Journalismus stößt. Aber sie sind natürlich auch dann teilweise zufrieden mit den Ergebnissen, die wir haben. Teilweise natürlich auch noch nicht richtig zufrieden, weil sie dann manchmal zu hohe Ansprüche stellen, wo man sagen muss, ja, das kannst du aus den Daten oder vielleicht doch nicht herausziehen. Also es ist immer so ein Geben, Nehmen und weiterfragen, weiterforschen. Und auch mit diesem benannten Projekt hört das dann auch nicht auf, sondern man entwickelt immer weiter Ideen. Wie gesagt, das ist ein sehr dynamisches Feld, dieser Journalismus, insbesondere der Datenjournalismus, den wir da kennengelernt haben. Und so ganz nebenbei auch sehr angenehme Menschen. Das muss man auch mal so ganz nebenher sagen.
Das klingt ja nach guten Erfahrungen auf jeden Fall.
Definitiv, definitiv.
Was würden Sie anderen WissenschaftlerInnen empfehlen, die vielleicht das erste Mal von dem Medium angefragt werden und noch so ein bisschen zögern? Soll ich so eine Zusammenarbeit machen? Kann man sich darauf vielleicht vorbereiten?
Nicht wirklich. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass man offen ist, sich in Ruhe einmal anhört, was die Anforderungen der Journalistinnen und Journalisten sind. Das weiß man vorher teilweise gar nicht. Wie gesagt, diese gewisse Offenheit, das ist der erste Punkt. Und dann muss man im nächsten Schritt natürlich versuchen, das zu matchen mit den eigenen Fähigkeiten, die man hat. Und dann auch ganz ehrlich sagen, ja, das können wir oder nein, das ist wirklich nicht unser Feld. Das ist auch ganz klar. Aber wie gesagt, die Offenheit ist das Entscheidende.
Ja, und Offenheit von den Journalisten dann natürlich auch, dass sie sozusagen auch andere Sachen vielleicht aufgreifen oder andere Methoden oder so, die sie sich vorher noch nicht vorstellen konnten dann.
Selbstverständlich, ja.
Bei dem Projekt mit der Elbvertiefung lief das so, dass die schon eine konkrete Idee hatten auch, wie das dann am Ende aussehen soll? Oder kam diese dreidimensionale Visualisierung, die dabei rausgekommen ist, kam das am Ende eher von Ihnen dann?
Auch das ist ein schönes Beispiel, wie man da so ein bisschen Ping-Pong spielt. Die Idee war, wie gesagt, lasst mal das Wasser aus der Elbe raus. Und dann die Idee, ja, dann machen wir das noch. Ja, für welchen Bereich? Und dann, na klar, von der Elbmündung bis tief in den Hamburger Hafen hinein. Dann hat man irgendwann festgestellt, das ist doch eine sehr große Datenmenge, insbesondere wenn man das in einer schönen Auflösung machen will, wo man auch richtig mal den rauen Untergrund sehen will. Und die ursprüngliche Idee, da mal ein Video draus zu machen, wurde dann relativ schnell beiseite gelegt. Selbst wenn wir da ziemlich schnell durchlaufen, fliegen, wie auch immer, dann ist das ein Video von einer Viertelstunde oder 20 Minuten, was man natürlich in Medien niemals zeigen kann. Und da war dann der nächste Schritt, das nächste Ping-Pong. Wir müssen uns reduzieren räumlich. Und dann die Frage, ja, in welchen Gebieten ist es denn besonders interessant? Und das war dann auch so ein Ping-Pong, wo wir einige Stellen herausgepickt haben. Zum Beispiel hier, guck mal, da liegen noch Schiffswracks in der Elbe. Oder natürlich, hier ist der Hamburger Hafen. Hier sieht man auch den alten Elbtunnel oder das Dach des alten Elbtunnels. Dass wir so ein paar Highlights herausgepickt haben und dann uns nur räumlich auf diese dann konzentriert haben. Und das ist so, wie gesagt, dieses Ping-Pong-Spiel, wo man dann entwickelt, was gezeigt wird, mit welchem Detaillierungsgrad es gezeigt wird, ob es nun Video sein muss oder ob es so eine interaktive 3D-Ansicht ist, wo man selbst sich mal drehen, wenden und hineinzoomen kann.
Ja, also aus Nutzerinnenperspektive kann ich sagen, dass ich diese interaktiven Sachen auf jeden Fall sehr spannend finde. Also sowohl sich mal selber so ein bisschen in der Elbe zu bewegen, als auch diese Sea-Level-Map einfach mal rumzuspielen. Okay, welcher Teil von Norddeutschland wird überflutet, wenn der Meeresspiegel steigt und wie weit weg sind wir davon eigentlich? Was machen die Deiche? Das ist ja eine sehr spannende Form davon, als Normalmensch, sage ich mal, mit Daten in Berührung zu kommen. Und ich glaube, das ist für die Nutzer ein sehr großer Mehrwert.
Vollkommen richtig. Das ist auch die große Herausforderung, die wir in der Kartografie heute haben mit den interaktiven Karten. Wir denken immer noch sehr stark in den klassischen, statischen, papierenden Karten. Na gut, inzwischen auch Bildschirmkarten. Aber die Möglichkeit zu interagieren ist natürlich ein ganz, ganz weites Feld, was ursprünglich gar nicht oder nicht nur zur Kartografie gehört. Es gibt also andere Disziplinen, Human-Computer Interaction und so etwas. Aber wie Menschen damit umgehen, was sie sich erhoffen, was sie für Aufgaben sie damit lösen wollen, ob sie überhaupt mit solchen Dingen umgehen können, mit solchen interaktiven Tools, das gibt ein ganz neues, ganz riesiges Feld, was es einerseits spannend macht, solche Visualisierungen zu erzeugen, aber natürlich auch schwierig macht, weil es gibt natürlich nicht mehr die eine Karte, die eine klassische Karte, die man früher produziert hat, sondern jetzt gibt es letztendlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und Variationen.
Ja. Ja, allgemein ist das Thema Visualisierung im Bereich Wissenschaftskommunikation sehr gefragt, würde ich sagen. Wir merken es auch, dass unser Visualisierungsworkshop jedes Semester eigentlich ausgebucht ist. Also da ist auch ein sehr großes Interesse von Seiten der Wissenschaftler, irgendwie ihre Daten anders zu visualisieren, als nur darüber zu schreiben oder darüber zu sprechen. Was glauben Sie, warum können Visualisierung, also wie zum Beispiel Karten, aber auch andere Formen von Visualisierung, diese wissenschaftlichen Daten auf eine ganz andere Weise darstellen? Was bekommt man mit einer Visualisierung, was man sonst nicht bekommt?
Da gibt es verschiedenste Vorteile einer Visualisierung. Das eine ist natürlich, dass in der Wissenschaft, im Leben allgemein, die Phänomene immer komplexer werden und wir sie reduzieren müssen. Und das ist eigentlich so die Kernaufgabe auch der Kartografie. Wir sind die Meister der grafischen Reduktion. Das ist das eine. Das zweite ist, man muss in der Wissenschaftskommunikation natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer natürlich motivieren, sich so etwas anzusehen, vielleicht ein etwas schwieriges Thema mal anzugehen. Und wenn man da so einen Eyecatcher in Form einer Karte zum Beispiel hat, geht das natürlich erheblich leichter. Und was natürlich Visualisierungen auch machen, sie machen gewisse, ich sag mal, unsichtbare Dinge überhaupt erst sichtbar. Also zum Beispiel Dinge, die man mal simuliert, wo man Szenarien durchspielt, die wir heutzutage uns noch nicht ansehen können. Die können wir visualisieren und damit besser erfassbar machen. Besser erfassbar machen, als wenn wir einen Text darüber schreiben.
Und gibt es was, wo Sie sagen, okay, das können Visualisierungen definitiv nicht leisten?
Es ist die Frage, welche Visualisierung wir uns ansehen. Und es kann natürlich losgehen mit ganz einfachen Diagrammen. Auch das ist eine Visualisierung bis hin zu Karten, komplexen Karten, interaktiven Karten. Sagen wir mal so, es macht zum Beispiel keinen Sinn, eine Karte zu produzieren, wenn es irgendwie keine besonderen räumlichen Eigenschaften zu betrachten gibt. Also wenn ich nur einen einzigen Wert für ganz Deutschland habe, dann brauche ich da natürlich keine Karte für. Das ist ein extremes Beispiel. Also ich muss schon irgendwo im Hintergrund auch eine Aussage transportieren, die eben auch gewisse räumliche Muster, Unterschiede, Ost-West-Muster und so etwas tatsächlich auch darstellt. Ansonsten kann man auch sagen, nein, eine Karte ist hier zu viel des Guten.
Das heißt, es kommt einfach immer ganz auf die Art der Daten drauf an, welche Art der Visualisierung dann daraus gemacht werden kann und auch für die Nutzer sinnvoll ist dann. Ne?
Natürlich, ja.
Wir hatten im Vorgespräch einmal kurz darüber gesprochen, dass ein spannender Punkt bei der Zusammenarbeit bei Ihnen auch der Umgang mit Unsicherheiten war. Also, dass auch Karten, auch wenn sie so absolut erscheinen mögen, den NutzerInnen, ja auch ein Maß an Unsicherheit beinhalten. Können Sie dazu was erzählen?
Ja, gerne. Generell ist so das Motto, dass die Kommunikation und die Visualisierung im Speziellen von Unsicherheiten Entscheidungen sicherer machen soll. Das klingt an sich erstmal logisch und wahrscheinlich stimmt jeder da auch zu. Es ist aber nicht so einfach. Wir kennen das alle bei allen täglichen Anwendungen. Also wenn Sie Google Maps aufmachen und fragen, wie komme ich jetzt zu meinem Hausarzt, dann bekommen Sie eine Route vorgeschlagen, inklusive der Dauer, wie lange das dauert. Es ist uns durchaus bewusst, dass diese Zeit vielleicht nicht auf die Minute oder Sekunde genau eingehalten werden kann, weil vielleicht die Eingangsdaten nicht ganz korrekt sind, weil es vielleicht Staus geben kann, weil vielleicht die Routenberechnung nicht perfekt sein kann und. Also es gibt in verschiedenen Ebenen der ganzen Datenverarbeitung hin bis zur Visualisierung, bis hin zur Aufnahme durch den Menschen, eine Reihe von Unsicherheiten. Und viele Ergebnisse werden uns einfach verkauft als, das ist ein scharfes Ergebnis, wie ich komme in 7 Minuten bei meinem Hausarzt an. Dass das nicht der Fall ist, wissen wir alle aus täglichen Erfahrungen. Das Problem jetzt ist aber, diese Unsicherheiten dann zu kommunizieren. Das geht vielleicht noch, auch zu visualisieren, ist allerdings mit dem Problem behaftet, nun, das ist jetzt noch eine neue Variable, die wir mittransportieren, mitkommunizieren müssen. Und da wird schon langsam schwierig. Und das Allerschwierigste ist dann tatsächlich wieder der Mensch, der diese Information vielleicht wahrnimmt, weil sie dann eben auch zu Entscheidungen verarbeiten muss. Und wir alle kennen das, wir sind nicht gut da drin, mit Unsicherheiten zu leben. Also wenn uns gesagt wird, die Regenwahrscheinlichkeit morgen beträgt 60%, machen wir unsere Grillparty nun oder machen wir sie nicht? Bei dem Thema Hausarzt, was ich eben hatte, ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Da gehen Sie 5 Minuten früher los und erreichen Ihren Hausarzt rechtzeitig. Umgekehrt, wenn es um Anwendung geht, wo es risikoreicher ist, also wenn die Frage ist, schafft der Krankenwagen es innerhalb von 8 Minuten bis zu Ihrem Haus, dann ist die Einbindung von Unsicherheiten sicherlich sehr wichtig. Mhm. Ist ein sehr heißes Thema in der Wissenschaft allgemein. Und das ist nicht nur die Visualisierung, die Kartografie im engeren Sinne, sondern da arbeiten wir auch mit Wahrnehmungspsychologen zusammen, die eben auch versuchen, den Umgang mit Unsicherheiten dann zu verstehen und dann zu transportieren auf die Kommunikation.
Das ist ja auch in anderen Bereichen der Wissenschaft, also ich denke da spontan an Klimawandel, auch immer ein heißes Thema, wie sehr sicher sind denn die Erkenntnisse jetzt, weil daraus ja auch unmittelbare Handlungsempfehlungen abgeleitet werden müssen dann. Also wie stark müssen wir jetzt Klimaschutz betreiben, welche Auswirkungen wird das auf uns haben, das liegt ja alles in der Zukunft. Natürlich ist das unsicher, aber wie groß sind die Unsicherheiten, beziehungsweise wie genau kann man das schon vorhersagen, das ist ja ganz wichtig, das mit zu kommunizieren dann, ne?
Ja, richtig. Also überhaupt erstmal den ersten Schritt zu gehen, diese Unsicherheiten zu modellieren, also irgendwie zu beschreiben, idealerweise quantitativ zu beschreiben. Also, dass mein Weg zum Hausarzt eben plus minus 2 Minuten lang sein kann. Aber dann eben auch eine entsprechende Vermittlung zu finden. Mache ich das nun in Form einer Grafik? Mache ich das in einer extra Tabelle? Mache ich das in einer extra Karte? Versuche ich das in die Karte reinzubringen? Da gibt es eben viele, viele Varianten, wo es bisher auch nicht die eine richtige Möglichkeit gibt.
Ja, ist ja sehr von der Art der Visualisierung dann wieder abhängig wahrscheinlich. Bei der Sea-Level-Map zum Beispiel funktioniert das ja ganz gut, dass man ja verschiedene Sachen ausprobieren kann und dann sehen kann, okay, so und so könnte es werden oder so könnte es auch werden.
Genau, das ist eine relativ einfache, aber sehr hilfreiche Variante, wo man eben verschiedene Szenarien anbietet. Und das ist auch so eine Sache, wie gesagt, ich hatte gesagt, es gibt Unsicherheiten in den Daten, es kann Staus geben, also irgendwelche Ereignisse können auftreten und. Aber daran ist ja keiner interessiert. Wenn ich zum Hausarzt gehe, dann will ich wissen, komme ich nun in 5 Minuten an oder nicht. Das heißt, am Ende will ich die Unsicherheiten auf mein Endergebnis sehen. Und das ist eben dieser Vorteil bei dieser Sea-Level-Map, wo sie eben verschiedene Varianten haben, die sie dann gegenüberstellen können und einfach nur aus der Differenz zwischen steigt um 1 Grad, steigt um 2 Grad, dann tatsächlich sehen können, was denn da passiert.
Ja, und auch viel unmittelbarer einschätzen können, okay, welches Risiko geht man denn eigentlich ein und das dann abwägen zu können sozusagen. Ne?
Genau, richtig.
Wenn Sie jetzt sich das aussuchen könnten, hätten Sie ein Projekt, wo Sie sagen würden, das würde ich total gerne nochmal mit einem Medium zusammen machen oder dazu würde ich gerne nochmal eine Visualisierung machen? Oder haben Sie vielleicht schon neue Projekte, die gerade in Planung sind?
Also mit Medien jetzt konkret nicht. Ja, da gibt es verschiedene. Das eine ist, wenn man tatsächlich so von den Themen kommt, dann gibt es natürlich einige interessante Dinge. Wir kommen natürlich auch jetzt wieder auf die Corona-Inzidenzen zu sprechen. Das ist natürlich auch ein Kartenthema, das wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren das häufigste weltweit war, was abgedeckt wurde. Da kann man sicherlich nochmal was bewegen. Auch im Hinblick wahrscheinlich auf die nächste Pandemie, die uns irgendwann hoffentlich in sehr weiter Zukunft bevorstehen wird. Also das eine ist wirklich von der Anwendung her und das andere ist, worin wir natürlich auch interessiert sind, eher von den Methoden her, wobei es dann fast egal ist, welche Anwendung wir denn nun haben. Hauptsache wir haben Daten, die, wenn es nebenbei noch gut läuft, auch noch interessant für die Öffentlichkeit sind.
Das klingt ja gut, wenn man sozusagen das macht, was man sowieso macht als WissenschaftlerInnen und dann auch noch was dabei rauskommt, was der Öffentlichkeit unmittelbar direkt was nützt.
Das ist tatsächlich der Idealfall der Wissenschaft, richtig.
Genau. Haben Sie dazu auch schon Feedback bekommen tatsächlich von MediennutzerInnen, die das dann in der Welt oder in der Morgenpost gelesen haben oder so?
Ja, zum einen haben wir das Feedback bekommen, was die reinen Klickzahlen angeht. Und gerade bei der Welt war das Multimedia-Special, was mit Abstand die höchsten Klickzahlen produziert hat. Zugegeben, wir waren nur ein Teil des Multimedia-Specials, aber das wurde auch durchaus in den Kommentaren dann immer wieder erwähnt. Und ja, wir werden darauf angesprochen und eben auch immer mit einer sehr positiven Rückmeldung angesprochen. Und allein die Tatsache, dass ich habe es den Lawineneffekt genannt, dann weitere Medien auf uns zukommen, darüber sprechen wollen, neue Ideen haben, zeigt ja eben auch, dass es durchaus ankommt und irgendwo einen Mehrwert bietet.
Hm. Ja, es klingt wirklich nach einer sehr guten Zusammenarbeit, auch so vom, dass es nicht zu viel Arbeit ist, aber Arbeit, die sich lohnt. Genau. Was würden Sie NachwuchswissenschaftlerInnen empfehlen, die vielleicht überlegen, das erste Mal in diesem Bereich was zu machen?
Dass sie es natürlich machen, das ist ganz klar. Wir haben tatsächlich in dem ganzen Bereich über Kartografie bis hin zu Geodäsie, Geoinformatik, wo wir beheimatet sind, wirklich einen Nachwuchsmangel. Das ist ohne Frage so und wir werden Leute immer an den Markt bringen. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, dass das ganze Feld Visualisierung, Kartografie im Speziellen, ein Feld ist, das unheimlich breit aufgestellt ist. Man mag es vielleicht gar nicht so denken, dass das vielleicht so ein Nischenthema ist, aber ich kann sehr gerne Leute dafür begeistern, dass es ja um viele Dinge geht. Also man muss, klar, Karten gestalten, hat ein bisschen was von Ästhetik, ein bisschen was von Design dabei. Man muss sich ein bisschen mit Mathematik, Geometrie auskennen, um diese komische 3D-Geschichte namens Erde in die Ebene abzubilden. Es geht natürlich um Recht, geht um Urheberrechte, geht um Datenschutzrechte. Es ist also ein Riesenfeld, ein sehr variables, variantenreiches Feld. Und das ist, glaube ich, sehr motivierend, dass man da entweder seine Nische findet oder eben in der Gesamtheit eben sehr spannendes, sehr breites Feld letztlich abdeckt, was eben auch für die berufliche Perspektive dann sehr viel bieten wird. Also von daher kann ich nur sehr intensiv und mit Nachdruck werben, sich einmal das anzusehen.
Ja, Sie hatten ja vorhin auch schon erwähnt, dass Sie auch zum Beispiel mit Wahrnehmungspsychologen zusammenarbeiten. Also auch interdisziplinär gibt es ja da sehr viele Anknüpfungspunkte dann.
Das ist richtig. Und das macht die Sache auch spannend. Also mit Journalistinnen und Journalisten zusammenzuarbeiten, ist per se schon mal interessant. Mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten sowieso. Und Wahrnehmungspsychologen oder im einen Fall sogar mit einem Vertrauensforscher haben wir zusammengearbeitet. Das sind natürlich ganz andere Ebenen, ganz andere Denkweisen, die wir sonst noch nicht haben, die aber unheimlich spannend sind. Und wenn man da ein bisschen offen für ist, dann macht das unheimlich Spaß und man lernt daraus. Und zwar nicht nur für die nächste Karte, die man macht, sondern auch wirklich in den Alltag hinein.
Super, ja, das klingt wirklich spannend. Ich kann auch den HörerInnen nur empfehlen, sich die Projekte mal anzugucken. Das verlinken wir dann auf jeden Fall auch in den Shownotes, was es so gibt, zum Beispiel die Sea-Level-Map. Ja, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke ebenso. Hat ebenso Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos finden Sie unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt 9 Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.